Wider den undeutschen Geist. Bücherverbrennungen und Reichskulturkammer.
Am 10. Mai 1933 sah man in vielen deutschen Universitätsstädten dasselbe Schauspiel. Studenten karrten tonnenweise Bücher heran, die unter dem Gebrüll markiger Parolen auf einem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Das alles passierte in der Abenddämmerung, der erhabenen Wirkung wegen. Man wollte den undeutschen Geist austreiben und verbrannte alle Bücher, die man für jüdisch oder marxistisch hielt. Asphaltliteratur nannten das die Nationalsozialisten. Unter den Autoren, deren Bücher in diesem Akt kultureller Barbarei verbrannt wurden, fand sich beinahe alles, was Rang und Namen hatte. Kurt Tucholsky, Thomas und Heinrich Mann, Erich Kästner, Karl Marx, Sigmund Freud, Leon Feuchtwanger, Alfred Döblin, Bertolt Brecht und zahllose mehr. Die Bücherverbrennungen wurden keineswegs von der NSDAP organisiert, sondern entsprangen der Initiative des NS-Studentenbundes an einzelnen Universitäten. Wo der undeutsche Geist vernichtet wurde, brüllte man ebenso kämpferische wie sinnleere Floskeln, zum Beispiel gegen Dekadenz und moralischen Verfall, für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe der Flamme die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser und Erich Kästner. Diese geistlosen Phrasen hatte ein Universitätsrektor erfunden. Ähnlich geartete Sprüche gingen auf Studenten oder Hochschullehrer zurück, also auf Menschen, die eigentlich Träger kultureller Zivilisation sein sollten und nicht ihre Vernichter. Wie alle anderen Bereiche des öffentlichen Lebens sollten auch die Produktion und der Verkauf von Literatur gleichgeschaltet werden, also zu Instrumenten der Propaganda und staatlich kontrollierten Meinungsbildung herabgestuft werden. Nach den Bücherverbrennungen wurde der Verkauf bestimmter unerwünschter, verfemter Autoren verboten, wurden Buchhandlungen und Bibliotheken von der Polizei nach Werken dieser Autoren durchsucht. Aus den kulturpolitischen Machtkämpfen, die seit ihrem Regierungsantritt innerhalb der NSDAP tobten, ging bald Joseph Goebbels als Sieger hervor. Er plante, alle künstlerischen und kulturellen Bereiche unter seine Kontrolle zu bringen. Hierzu gründete er am 22. September 1933 die Reichskulturkammer. In 7 einzelnen Kammern wurden das Schrifttum, die Presse, der Rundfunk, das Theater, der Film, die Musik und die bildenden Künste der Kontrolle seines Ministeriums für Volksaufklärung und Propaganda unterstellt. Ausnahmslos jeder, der am kulturellen Leben als Künstler oder Vermittler teilnehmen wollte, egal ob Schriftsteller, Bühnenbildner am Theater, Filmvorführer im Kino, Buchhändler, Schauspieler, Bildhauer, Galeriebesitzer, Tontechniker beim Rundfunk oder Redakteur einer Zeitung, wurde gezwungen, der Reichskulturkammer beizutreten. Wer das nicht wollte oder aus politischen oder rassistischen Gründen abgelehnt wurde, hatte Berufsverbot. Man kann sich vorstellen, wie schnell das kulturelle Leben in Deutschland verödete. Künstler verließen massenhaft das Land, am Theater wurden hervorragende Regisseure durch parteitreue Nichtskönner ersetzt, jede Form neuer Musik war verpönt und die Zeitungen schrieben mehr oder weniger alle dasselbe. Einzig im Filmschaffen und in der Architektur entstand auch mal ein Kunstwerk. Dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Zwang, den die Reichskulturkammer auf das geistige Leben ausübte, Kunst und Kultur förmlich erstickte. Dass die NS-Kulturproduktion und auch zahlreiche Künstler daran mitwirkten, die Menschheitsverbrechen vorzubereiten, die das Dritte Reich noch begehen sollte, wollten nur wenige Deutsche wahrhaben.
Bemerkenswertes: Verstaatlichung und Arisierung kultureller Betriebe. Theater- und Filmfirmen waren in der Weimarer Republik meist private Unternehmen. Wollte sie das NS-Regime kontrollieren, musste sie es erst einmal haben. Dabei half die katastrophale Wirtschaftssituation. Durch die Weltwirtschaftskrise waren so gut wie alle Kulturunternehmen auf staatliche Gelder angewiesen. Das NS-Regime gab ihnen das Geld, dafür mussten die Firmen ihre jüdischen Mitarbeiter entlassen und ihre Spielpläne oder Drehbücher offiziell genehmigen lassen. So konnten die Nationalsozialisten sehr schnell das Theaterangebot und die Filmproduktion kontrollieren. War der Eigentümer eines Kulturbetriebs jüdisch, wurde sein Unternehmen arisiert. Man enteignete seinen Eigentümer oder zwang ihn dazu, sein Eigentum zu einem Spottpreis an einen Nichtjuden zu verkaufen.